Schutzklausel, Kontingent, Inländervorrang, Streit, Beilegungsmechanismus, Unionsbürgerrichtlinie, Ausgleichsmaßnahmen. Also ich verliere da ab und zu den Durchblick. Geht euch das ähnlich, Priscilla und Lukas?
Ja, sicher. Also es ist sehr kompliziert. Das ist das Problem bei der Europapolitik. Es wird sehr schnell, sehr detailliert, sehr technisch. Und da muss man einfach schauen, dass man, es geht, dass man letztlich sich darauf konzentriert, um welche grossen Fragen es hier geht.
Ich würde dir da widersprechen, Priscilla. Ich glaube, alle EU-Befürworter und Befürworterinnen brauchen ein unglaubliches technokratisches Vokabular, wie du, Dennis, das jetzt erwähnt hast im Intro. Und von rechter oder rechtspopulistischer Seite werden die grundlegenden Fragen eben, in ihrem Sinn natürlich, sehr gut abgebrochen, auch in der Sprache. Und zu deiner Eingangsfrage, nein, auch ich habe den Durchblick nicht so.
Gerade drei Bundesräte haben in den letzten zwei Wochen versucht zu erklären, wie es in der Schweizer Europapolitik weitergehen soll. Zuerst Ignacio Cassis, der erklärt hat, warum es kein Stände mehr braucht, wenn wir über die neuen bilateralen Verträge abstimmen. Dann der Beat Jans, der vorgestellt hat, wie die sogenannte Schutzklausel soll funktionieren. Und drittens der Albert Rösti, der präsentiert hat, wie sich der Bundesrat die Liberalisierung vom Strommarkt vorstellt. Über all das werden wir heute reden, aber auch über die Frage, warum die Schweizer Europapolitik eigentlich so kompliziert ist und was das mit dem Volksentscheid vor 33 Jahren zu tun hat. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredaktor von der Republik. Mit mir im Studio sind Priscilla Imboden, meine Kollegin im Bundeshaus, die bei uns schon sehr häufig über das bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und Europa geschrieben hat, und der Lukas Häuptli, der Leiter von Rösser Politik und Recherche, der seit Jahrzehnten sehr regelmäßig über die Partei schreibt, die der Europapolitik ihren Stempel so fest aufdrückt wie keine andere, die SVP. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Am 6. Dezember 1992 habe ich mit meiner Familie Samichlaus gefeiert. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das Jahr war. Ich war damals 6, als ich erkannt habe, dass unter dem Bart und unter der roten Mütze mein Cousin steckt. Aber was ich weiss, ist, dass ein Thema mich damals noch nicht beschäftigt hat, die Schweiz aber sehr wohl.
Nein zum EWR. Der Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum scheitert am Volks- und am Ständemehr. Hohe Stimmbeteiligung. 78,3% der Stimmberechtigten gehen zur Urne.
Priscilla und Lukas, wisst ihr noch, wie ihr am 6. Dezember 1992 den Abstimmungssonntag erlebt habt und eben das Nein zum Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, also der Freihandelszone in Europa?
Ja, ich weiss es noch sehr genau. Ich war 16 und ich war an einem Volleyball-Event vom Gimmer, das ich besucht habe damals. Und dort ist bekannt geworden, dass der Beitritt zum EWR ist abgelehnt wurde. Grosse Enttäuschung hat sich ausbreitet und ich habe zum ersten Mal gesehen, dass es eigentlich noch interessante Themen gibt, außerhalb von Schule, Familie und Sport.
Ich weiss nicht mehr, wo ich war, aber ganz sicher habe ich nicht Samichlaus gefeiert. Ich habe dort studiert, in Zürich. Am Sonntagabend ist man gerne in den Ausgang gegangen. Aber in den Tagen darauf hat man natürlich schon auch gemerkt, dass es eine Abstimmung war, die die Zukunft der Schweiz wird bestimmen.
Du bist damals am Sonntagabend in den Ausgang gegangen?
Das ist richtig, ja. Wenn ihr es genau wissen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zweierbar hat das Lokal geheissen. Das war in Zürich an der Zweierstrasse im Keller. Grossartige Bar, die es heute leider nicht mehr gibt. Dort bin ich jeden Tag.
Nach einem heftigen Abstimmungskampf, damals hat die Stimmbevölkerung hauchdünn Nein gesagt zu dem EWR-Beitritt, mit 50,3% Nein-Stimmen nämlich. Was sind die Auswirkungen von dem Nein?
Ja, zuerst einmal, ich habe immer den Eindruck gehabt, man hat unterschätzt, dass die Vorlage eigentlich die EU verstanden hat als Wirtschaftsprojekt und nicht etwa als Politprojekt oder als Friedensprojekt, wo die EU ja auch war, sondern man hat abgestimmt, wie du gesagt hast, über einen Beitritt zum EWR. Das war der Zusammenschluss vom Wirtschaftsraum der EU und der EFTA-Staaten. Das war einmal das Erste. Das Zweite, was man vielleicht auch noch mal sagen muss, im März oder im Frühling von diesem Jahr hat der Bundesrat nicht nur Ja gesagt zu dem EWR-Vertrag, sondern hat ein paar Wochen später auch noch gesagt, wir reichen jetzt noch ein Gesuch zum EU-Beitritt ein. Das war so ein bisschen der Ding gewesen, der Rahmen von dieser Abstimmung. Und vielleicht über die Folge kannst du noch etwas sagen, Priscilla.
Ja, also das EWR-Nein war ein grosser Einschnitt in der Schweizer Aussenpolitik. Es war eine grosse Niederlage vom Bundesrat und von den Parteien, die die Mehrheit stellen in diesem Land, und ein unglaublich grosser Sieg auch von der SVP. Das hat zu ihrem Aufstieg dazu beiträgt, dass sie die grösste Partei der Schweiz geworden ist. Das wirkt sich bis heute aus.
Seit dem Nein haben wir nie mehr ernsthaft über einen EU-Beitritt diskutiert in der Schweiz. Warum eigentlich?
Doch, wir haben über das diskutiert, aber es weiss es fast niemand mehr, weil es ist so schnell und so deutlich wieder verschwunden aus der Debatte. Und zwar durch eine Abstimmung. Es hat eine Initiative gegeben, Ja zu Europa, lanciert unter dem Eindruck vom EWR-Nein aus der europäischen, damals noch Neue Europäische Bewegung hat sie geheissen, ist die lanciert worden. 2001 ist die zur Abstimmung gekommen und hat eine brutale Niederlage erlebt mit 77% Nein. Damit war wie die Beitrittsdebatte beerdigt in der Schweiz bis heute.
Wir kommen auf die Beitrittsfrage später noch zurück, aber zuerst zu dem Weg, den wir seither beschritten haben, dem bilateralen Weg, eben statt dem Beitritt sogenannte bilaterale Zusammenarbeit. Welche Vor- und Nachteile hat das für die Schweiz mit sich gebracht?
Ein Vorteil für die Schweiz war, dass sie das machen konnte, was man ihr dann später auch als Rosinenpickerei vorgeworfen hat. Sie hat genau materiell können Abkommen abschließen, wo sie das Gefühl hatte, das nützt ihr. Und der ganz grosse Vorteil von diesen bilateralen 1 und 2 war, dass man die sogenannten institutionellen Fragen nicht musste klären. Nämlich, dass man nicht geklärt hat, ob zum Beispiel der Europäische Gerichtshof in der Schweiz eine gewisse Rolle spielt. Das war das eine. Und man hat im Grundsatz auch nicht müssen klären, ob man EU-Recht sogenannt dynamisch übernimmt. Also, man hat nicht geklärt, ob EU-Recht automatisch zumindest in Teilen auch in der Schweiz gilt.
Und der grosse Nachteil war, dass wir dafür auch nicht können mitentscheiden, wie es mit der EU weitergeht.
Ja, der Nachteil war genau das. Und auch, dass es einfach eine wahnsinnige, mühsame Übung war. Auch in ein paar Jahren neue bilaterale Verträge, in jahrelanger Arbeit auszuhandeln mit der EU, weil man sich eben dann gleich auf eine Art immer wieder dem EU-Recht müssen anpassen musste, um die Güter aus der Schweiz in der EU können zu verkaufen.
2014 hat die EU dann darauf gepocht, dass man die institutionellen Fragen klärt. Der Bundesrat hat auch Verhandlungen mit ihr aufgenommen. Warum ist die EU dann nicht mehr zufrieden mit dem bis dahin verfolgten bilateralen Weg?
Also das Interessante ist eigentlich, dass die Idee ursprünglich aus der Schweiz ist gekommen. Die Schweiz ist eigentlich auf die EU zugekommen mit der Idee, dass man etwas schafft, für dass das automatischer geht, dass man nicht immer wieder die mühsamen Verhandlungen hat, oder? Und nachher hat die EU natürlich das dankend entgegengenommen und das weiterverfolgt. Und in der Zwischenzeit hat die Schweiz das plötzlich aus politischen Gründen nicht mehr so opportun gefunden. Das hat zu dem jahrelangen Seilziehen geführt, um das sogenannte Rahmenabkommen, das der Bundesrat vor 3 Jahren überraschenderweise einfach versenkt hat.
Entschuldigung, Priscilla, ich habe es anders in Erinnerung. Klar ist formell von der Schweiz ausgekommen, aber die EU hat ein vitales Interesse gehabt, die sogenannten institutionellen Fragen, eben den EuGH und die Rechtsübernahme zu klären. Ich glaube, am Anfang von der Entwicklung, nach 1992, hat die EU das nur zugelassen, dass man das nicht klärt, weil die EU denkt, die Schweiz wird früher oder später schon zur EU beitreten. Und das ist auch kein Zufall aus meiner Sicht, dass 2016 der Bundesrat formell das EU-Beitrittsgesuch zurückgezogen hat. Genau da, wo so eine Klärung, wo Klärung angefangen hat von diesen institutionellen Fragen. Im Übrigen, wir reden hier über institutionelle Fragen. Ich glaube, das ist ein Grund, wieso viele Leute, viele Leserinnen und Leser auch von der Republik sich längstens von dem Dossier verabschiedet haben. Man kann sich gar nicht so genau vorstellen, was das eigentlich heisst. Für die EU und für die Schweiz, glaube ich, sind die institutionellen Fragen sehr wichtig.
Vielleicht einfach noch kurz, dass wir es erklärt haben, was gemeint ist mit institutionellen Fragen. Ganz kurz, für die, die es langweilen. Es geht darum, dass die Schweiz mit einem automatischen Mechanismus die EU-Gesetze, die sich weiterentwickeln zur Regulierung von ihrem eigenen Markt, tut in Schweizer Gesetze übersetzen. Für das vergleichbar ist Und damit kann die Schweiz eben auch ihre Produkte weiterhin in die EU verkaufen. Das ist ja eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Und was dort noch eine Rolle spielt, ist, wenn man sich nicht einig ist darüber, ob die Gesetze jetzt einander sich angeglichen haben oder nicht. Dort spielt noch das Europäische Gerichtshof, das EuGH, eine Rolle. Nämlich so wie das Gericht das EU-Recht auslegt, das ist auch entscheidend nachher für den Entscheid, der von einem anderen Gremium gemacht wird, ob die Schweiz hier konform ist oder nicht.
So, jetzt haben wir den historischen Boden gelegt vom EWR-Nein 1992 bis heute und kommen in die Gegenwart. Ich habe es eingangs gesagt, in den letzten zwei Wochen sind nicht weniger als 3 Bundesräte vor die Medien getreten, um für das Abkommen zu werben, zum Beispiel der Beat Jans für die Schutzklausel. Was genau ist die Schutzklausel überhaupt und was soll sie bewirken, Lukas?
Uff, das ist jetzt wirklich nicht ganz eine einfache Aufgabe. Man kann sagen, die Grundlage von dieser sogenannten Schutzklausel, die ich eher würde als Zuwanderungsbegrenzungsklausel benennen, die Grundlage ist das Freizügigkeitsabkommen. Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU wiederum ist massgebend für die Zuwanderung in der Schweiz. Kurz gesagt, wer in der Schweiz Arbeit hat, wer in der Schweiz studieren will oder wer genug Geld hat, für in die Schweiz zu kommen, der oder die darf in die Schweiz kommen. Das ist der Grundsatz vom Freizügigkeitsabkommen. Und jetzt hat man immer wieder gesagt, es gibt zu viel Zuwanderung. Und genau dort setzt die Klausel an. Das ist Teil jetzt von diesen ausgehandelten bilateralen 3. Und dort wiederum hat jetzt der Beat Jans am letzten Mittwoch vorgestellt, wie die Klausel genau aussehen.
Trotzdem hat die SVP sehr schnell gegen diese Schutzklausel geschossen. Sie hat gesagt, das sei eine Scheinlösung, eine Beruhigungspille. Und sie hat dem Bundesrat Jans sogar vorgeworfen, er lüge. Wie siehst du das, Priscilla?
Also ich bin nicht einverstanden, dass der Bundesrat Jans gelogen hat. Aber ich bin doch teilweise einverstanden mit der SVP in dieser Frage. Ich finde, die Schutzklausel, das ist eine Fata Morgana. Die braucht es nicht, die wird auch nie eingesetzt. Die braucht es nicht, weil ja die Leute aus der EU einwandern, weil sie ja hier eine Arbeitsstelle haben. Weil unsere Wirtschaften so boomen, dass wir in der Schweiz nicht genug Arbeitskräfte haben, um die Nachfrage zu decken. Darum brauchen wir die aus der EU. Und sobald es eine Wirtschaftskrise gibt, kommen sie nicht mehr, weil sie dürfen ja nicht mehr sie dürfen nur in die Schweiz wohnen, wenn sie auch eine Stelle haben. Also das Problem, sozusagen, wenn man es so will, sieht, das erledigt sich von selber.
Also da bin ich schon anderer Meinung. Ich habe Beat Jans ja auch schon mehrmals kritisiert, wegen verschiedenem. Aber in dem Punkt gebe ich ihm recht. Die Klausel ist so ausformuliert, dass sie durchaus greift oder zumindest kann greifen. Vielleicht noch mal rasch zu dem neu ausgehandelten Freizügigkeitsabkommen. Dort ist ja erwähnt, wenn kann Klausel ganz grundsätzlich überhaupt angewendet werden, nämlich bei, Zitat, schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Das ist einmal das eine. Und dann, wie gesagt, am letzten Mittwoch hat der Jans vorgestellt, was das konkret heisst. Er hat ein Muss Formulierung vorgeschlagen. Der Bundesrat muss die Anwendung der Klausel prüfen, wenn zum Beispiel die Zuwanderung zu gross ist, wenn die Grenzgängerzahl zu gross ist, wenn die Arbeitslosenquote zu hoch ist oder wenn die Sozialhilfequote zu hoch ist. Das ist in den letzten 20 Jahren 8-mal der Fall gewesen, aufgrund von diesen Schwellenwerten, die der Bundesrat jetzt mal provisorisch da vorgeschlagen hat. 8-mal in 20 Jahren, das heisst, alle 2 bis 3 Jahre ist der Bundesrat hat der Bundesrat müssen die Anwendung der Klausel prüfen.
Prüfen eben.
Genau. Ich komme nachher noch zu dem. Das andere ist, neben dem gibt es noch ein Kann-Formulierung. Der Bundesrat kann es prüfen. Da gibt es gewisse Indikatoren, die erfüllt sein müssen. Und das dritte, das ist bis jetzt in der Diskussion komplett untergegangen. Kantone können den Auftrag geben, dass der Bundesrat Klauseln muss prüfen. Kantone, zum Beispiel der Tessin. Wenn der Tessin das Gefühl hat, es hat zu viele Grenzgänger aus Italien, zum Beispiel Genf, zu viele Grenzgänger aus Frankreich, zum Beispiel Thurgau, wenn sie das Gefühl haben, die Sozialhilfequote ist zu hoch bei ihnen, auch dann muss der Bundesrat die Klausel prüfen.
Aber was haben wir gewonnen, wenn der Bundesrat darüber diskutiert und sie dann gleich nicht anruft?
Ja, ich persönlich habe leider nicht gewonnen, aber die SVP wird extrem von dem profitieren, weil eigentlich die Frage von der Klausel, von der Schutzklausel, nonstop im Raum wird stehen. Ich glaube, im Gegenteil, die SVP hat im Geheimen, natürlich nicht öffentlich, aber im Geheimen ins Fäustchen gelacht und hat gedacht, das ist genau das, was wir wollen.
Die SVP hat die Schutzklauseln aber kritisiert. Sie sieht darin ja auch einen Gegenvorschlag gegen ihre eigene Volksinitiative. 10 Millionen sind genug. Was macht denn die SVP da für Spiele?
ja, spiele oder nicht. Die SVP hat einfach die 10 Millionen Initiative lanciert und sie sagt, das ist der einzige Weg, um die Zuwanderung in die Schweiz können, wirklich zu begrenzen. Sie sagt, bis ins Jahr 2050 darf die Zahl der Einwohner, Einwohnerinnen in der Schweiz 10 Millionen Marken nicht übersteigen. Das machen sie natürlich, das macht die SVP natürlich auch absichtlich, weil sie wüsste, wenn denn das tatsächlich zum Tragen käme, dann müssten die bilateralen, zumindest Freizügigkeitsabkommen, gekündigt werden oder würde obsolet werden.
Ja, also ich würde jetzt hier behaupten, es geht der SVP vor allem um das, um die Kündigung von dem Freizügigkeitsabkommen, von der bilateralen letztlich. Wenn es wirklich ernst wäre mit der Begrenzung von der Einwanderung, dann würde sie nicht so komische Obergrenzen verlangen, sondern dann würde sie schauen, dass die Schweiz weniger starke Wirtschaftsförderung macht, weniger aggressive Steuerstandortpolitik und damit auch weniger Firmen anzieht, die nachher solche Arbeitskräfte brauchen, die man aus dem Ausland muss holen. Aber das gehöre ich von der SVP nie.
Ich meine, etwas ergänzen zu dieser ganzen Zuwanderungsfrage. Oder der ganze Diskurs ist in den letzten Jahren, ja schon fast Jahrzehnten, immer prägt von der Aussage von der SVP, wir haben viel zu viele Zuwanderer. Und ich glaube, die nähe Zukunft und noch mehr die weitere Zukunft wird zeigen, dass wir nicht zu viel, sondern eher zu wenig Zuwanderer haben.
Wieso?
Weil das, was Beat Jans am Mittwoch auch gesagt hat, das ist gestützt durch gewisse Prognosen, nämlich, dass wir früher oder später einen Arbeitskräftemangel werden haben. Nicht einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel in verschiedensten Branchen, namentlich im Gesundheitswesen. Es geht also hier nicht irgendwie um Wirtschaftswachstum, das Arbeitskräfte braucht, sondern es geht um eine demografische Entwicklung. Und die älteren Leute, die kommen möglicherweise in eine Situation, wo sie gepflegt werden müssen, wo sie behandelt werden müssen, in einem Spital. Und genau für diesen Bereich werden wir früher oder später zu wenig Leute haben. Die UBS hat das einmal ausgerechnet und die UBS sagt, bis ins Jahr 2030, also das ist in 5 Jahren, fehlen in der Schweiz rund 250'000 Arbeitskräfte allein aufgrund der demografischen Entwicklung. Mit anderen Worten, ich glaube, die SVP ist falsch beraten, wenn sie immer sagt, wir haben zu viel Zuwanderer, möglicherweise haben wir zu wenig.
Kommen wir zum zweiten Teil, der letzte Woche vorgestellt worden ist vom SVP-Bundesrat Albert Rösti, dem Infrastrukturminister. Er hat Details präsentiert vom Stromabkommen mit der EU. Um was geht es da dabei genau, Priscilla?
Es geht auch dabei, es ist ein Projekt, das die Schweiz schon lange eigentlich vorantreibt, schon aus den Zeiten von der Doris Leuthard als Energieministerin stammt das. Die Schweiz ist ja wie eine Art Stromdreischiebe von der EU. Zumindest in der EU mit über 40 Verbindungen, Stromleitungen in die EU-Länder und sehr viel Wasserkraft eignet sich die Schweiz auch zum Ausgleich von der EU-Netz teilweise. Also es ist ein bisschen zu klein für das, aber sie hat diese Funktion. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Schweiz ausgeschlossen ist worden durch all diesen Agenturen in der EU, die den Stromfluss regulieren. Und das kostet die Schweiz im Moment Hunderte von Millionen von Franken pro Jahr, weil die Swissgrid, die zuständige Überlandversorgungsgesellschaft der Schweiz, die muss zum Teil kurzfristige Stromflüsse, die sie nicht davon vorinformiert wurden, ausgleichen mit dem Pumpspeicherwerk. Und das ist eben sehr teuer. Das wird billiger werden. Was noch dazu kommt, ist, Teil von dem Ganzen ist die Liberalisierung vom Strommarkt, die die Schweiz nur teilweise gemacht hat. Oder? Es gibt ja die Kunden, die im regulierten Strommarkt bleiben, das sind KMU und Privathaushaltungen. Und die Grosskunden sind schon auf dem europäischen Markt. Der liberalisierte Teil sollte viel grösser werden und bei der Versorgung sollte es Verbesserungen geben. Nachbare Länder dürfen Grenzkapazitäten nicht mehr beschränken in der Schweiz, wenn es Strommangel gibt.
Und was würde das für uns Konsumenten bedeuten, also uns Stromzahlerinnen und Stromzahler? Im liberalisierten Markt würden wir weniger müssen zahlen oder mehr?
Das ist eben die Frage. Es gibt fast niemand mehr, der sagt, dass die Preise werden sinken bei der Liberalisierung. Das ist ja meistens eigentlich das Ziel von einer Liberalisierung. Aber es ist so, dass wir jetzt in einem Markt sind mit administrierten Preisen, die sie berechnet einfach nach Gestehungskosten plus einen kleinen Gewinn. Das ist relativ fix. Wir können dann entscheiden, dass wir quasi Offerten einholen von verschiedenen Stromwerken, auch in Europa, und uns quasi den Strom virtuell sozusagen liefern aus Deutschland oder Frankreich oder Italien, wenn wir wollen. Das kann in gewissen Zeiten billiger sein, aber in gewissen Zeiten auch teurer. Das soll aber auch möglich sein, dass man wieder zurück kann in den regulierten Markt, aber das kostet ja etwas, das ist noch nicht so klar.
Das Stromabkommen wird von zwei Seiten attackiert. Einerseits natürlich von der SVP, die gegen jegliche Zusammenarbeit, engere Zusammenarbeit mit der EU ist. Andererseits aber eben auch von den Gewerkschaften, die vor einem Preisanstieg warnen und auch einem Verlust von Arbeitsplätzen. Was heisst das für die Chancen von dem Stromabkommen, wenn es ins Sandwich hineinkommt, von links und rechts, wenn es von beiden Seiten bekämpft wird?
Das ist gefährdet. Also es kann gut sein, dass es abgelehnt wird, gerade wenn es von links und rechts bekämpft wird. Das Gleiche ist ja schon passiert Anfangs Nullerjahr mit dem Elektrizitätsmarktgesetz, das hat sollen eben dazu führen, dass man den Markt in der Schweiz liberalisiert, für das man mit der EU besser kooperieren kann. Abgelehnt worden. Das war ein grosser Erfolg von den Gewerkschaften damals. Das könnte auch wieder passieren.
Und wenn es jetzt wieder abgelehnt würde, was würde das heissen? Wäre der ganze weitere bilaterale Weg gefährdet?
Es sieht nicht so aus. Man redet davon, dass die Abstimmung separat wird. Also, dass einzelne Dossiers aus diesen bilateralen drei separat zur Abstimmung kommen. Namentlich eben das Stromabkommen. Das würde dann auch zur Folge haben, dass wenn das abgelehnt würde, dass es immer noch möglich ist, dass der Rest oder dass die entscheidenden Abkommen, was ums Institutionelle geht, dass die angenommen werden.
Ganz kurz müssen wir jetzt, glaube ich, noch über eine Frage reden, die auch in der letzten Woche heftig debattiert worden ist, nämlich die Frage nach einem Ständemeer. Also soll es bei dieser bilateralen 3 das einfache Volksmeer langen oder braucht es auch eine Mehrzahl der Kantone, die dafür sind? Der Bundesrat Gassis hat vor zwei Wochen gesagt, aus Sicht des Bundesrats brauche ich kein Ständemeer. Warum will der Bundesrat das so machen?
Also es ist hier wirklich eine Stellvertreterdebatte. Es geht darum, die Befürworter von diesem bilateralen Paket, die wollen nur ein Volksmeer und die Gegner, die wollen um jeden Preis ein Ständemeer auch noch erwirken. Weil die Erfahrung hat gezeigt, dass für das es ein Ständemeer gibt, dass es etwa 56% Ja braucht bei der Bevölkerung. Damit sinken natürlich die Chancen von diesem Projekt.
Der Bundesrat hat nicht endgültig entschieden, sondern das ist seine Empfehlung zuhanden vom Parlament, auf das Ständemeer zu verzichten. Er lässt sich abschätzen, wie das Parlament wird entscheiden.
Es ist schwierig zu sagen, aber es haben schon namentlich verschiedene Ständeräte aus der Mittepartei und auch aus der FDP den Entscheid scharf kritisiert. Es wird sicher sehr knapp sein. Es ist gut möglich, dass es hin und her geht zwischen Nationalrat, der vielleicht eher für das Volksmeer plädiert, und der Ständerat für das doppelte Meer. Ja.
Also nur rasch zu diesen Ständeräten, die du ansprichst. Du sprichst auf einen NZZ-Artikel an. Die haben natürlich gezielt genau diese Ständeräte aus ganz kleinen Kantonen gefragt. Appenzell, Innerrhoden, dann meines Wissens Uri war noch jemand dabei gewesen.
Solothurn.
Die sagen natürlich, ja, Ständemeer ganz wichtig, weil sie können in ihren Kantonen nicht sagen, Ständemeer ist nicht gut.
Bis jetzt haben wir vor allem über die Schutzklausel, Stromabkommen und die Frage vom Ständemeer geredet, aber natürlich geht es bei den Bilateralen auch um andere Themen. Wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, wie gross sind die Chancen von diesen bilateralen 3 und welche Parteien sind da dafür und welche dagegen?
Ja, das ist die grosse Frage, oder? Wir haben gesehen, dass der bilaterale Weg in den letzten 30 Jahren ist gedreht wurde, die sogenannte europapolitische Koalition, bestehend aus SP, FDP und Mitte. Diese Koalition, die hat eigentlich nicht mehr existiert in den letzten Jahren. Die SP hat sich sehr skeptisch gezeigt, bis es zu diesem Kompromiss ist gekommen beim Lohnschutz. Damit sind sie jetzt zufrieden und sind quasi ins europapolitische Lager zurückgekommen. Interessant wird sein, was die Freisinnigen entscheiden. Die sind gespalten. Die haben jetzt dann eine Kommission zusammengesetzt, die zur Hälfte aus Gegnern und zur Hälfte aus Befürwortern besteht, die das sollen diskutieren und einen Vorschlag machen für die Delegiertenversammlung im August, wenn ich mich nicht täusche. Und in der Mitte ist es ohne diffuse Situation. Was noch dazu kommt, ist, dass sowohl der FDP-Präsident wie auch der Mitte-Präsident aktuell noch skeptisch sind gegenüber dem ganzen Projekt. Also es wird eine interessante Zeit auch hier.
Wie sieht es beim Bundesrat aus? Sind die 7 Mitglieder motiviert, sich volle Pulle für die bilateralen 3 einzusetzen?
Natürlich nicht. Die beiden SVP-Mitglieder sind eh dagegen. Manchmal sagen sie es lauter, manchmal weniger laut, aber sie werden sicher dann Nein stimmen. Dann sind die beiden SP-Bundesratsmitglieder dafür. Beim Herrn Gassis würde ich einmal davon ausgehen, Außenminister, er hat das ganze Paket aufgeleistet. Ja, er ist auch eher dafür. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was seine Parteikollegin Karin Keller-Sutter, wie sie sich wird verhalten. Ich finde es schon bemerkenswert, dass die Wirtschaftspartei FDP, die über Jahre, also auch beim EWR schon über Jahrzehnte immer für eine Annäherung an die EU war, dass die Wirtschaftsparteien, dass die frei sind, nicht mehr vorbehaltlos oder überhaupt nicht mehr für die Bilateralen ist. Es hat schon angefangen mit dem 21, wo das sogenannte Abkommen über die institutionellen Fragen gescheitert ist. Dort hat die FDP eine extrem wichtige Rolle gespielt. Ich habe immer den Verdacht gehabt, auch im Hinblick auf die Wahlen 23. Aber das ist für mich eigentlich die grösste Überraschung und, glaube ich, auch ein Grund, dass die FDP wird an Wählerstimmen verlieren.
Das stimmt. Die Position von der FDP ist sehr interessant. Ich würde aber auch widersprechen beim Bundesrat. Ich sehe da Wandel. Der Bundesrat war sehr lang sehr passiv, sehr defensiv gewesen, bis vor kurzem. Und jetzt sehen wir, dass wir wie auch eine Mehrheit haben, die vorwärts machen will, bestehend aus den beiden SP-Vertretern, bestehend aus neuem Herr Cassis, der mit dem Entscheid auch für Gegenstände mehr Mut hat gezeigt, und bestehend aus dem neuen Bundesrat Martin Pfister.
Vielleicht noch rasch zum Politischen, oder? Ich finde es wirklich, Achtung, ein grosses Wort, armselig, wie in der Schweiz über die EU-Frage diskutiert wird. Es ist ein sehr technisierter Ansatz. Wir reden über irgendwelche Details, die vielleicht schon wichtig sind. Aber den grossen Bogen, den sehe ich nicht mehr. Den sehe ich wirklich schon lange nicht mehr. Und ich habe vor 2-3 Wochen ein grosses Interview mit Ursula von der Leyen gelesen, in der Zeit, wo der grosse Bogen vom Projekt EU beschrieben hat. Sie hat eben gesagt, das ist nicht nur ein Wirtschaftsprojekt, das ist auch ein Friedensprojekt, das ist ein Politprojekt und das ist möglicherweise sogar auch ein Werteprojekt, das sich im Übrigen jetzt auch bei der Unterstützung der Ukraine durch die EU zeigt. All die Diskussionen, die gibt es bei uns nicht, das ist mir ein komplettes Rätsel. Ich wünschte mir, ich bin weiss Gott nicht der grösste Fan von der Frau von der Leyen, aber ich wünschte mir jemanden, der im gleich grossen Bogen die Frage diskutiert.
Interpretiere ich dich richtig? Und du sagst, statt über das Klein-Klein zu diskutieren, sollten wir über den EU-Beitritt diskutieren, Lukas?
Ob es jetzt gerade die Diskussion muss sein, sei dahingestellt. Aber zuerst einmal, was für Vorteile hat die EU? Über die Nachteile der EU diskutieren, man weiss Gott genug. Aber welche Vorteile hat die EU? Ich würde sagen, die sind nicht zu unterschätzen. Und selbstverständlich würde so eine Diskussion dann auch mal die Diskussion vom EU-Beitritt münden.
Ja, also es ist absolut so, dass wir jetzt heute in einer Situation sind, auch mit den USA, die völlig nicht mehr verlässlich ist worden, mit Russland, China, die probieren, autokratische Modelle quasi über ihre Grenzen raus zu verbreiten und zu legitimieren, ist natürlich die EU als demokratisches, freiheitliches Projekt noch viel wichtiger geworden für die Schweiz sowieso. Und es ist interessant, dass die Schweiz probiert jetzt da einerseits sich mit dem Trump irgendwie zu arrangieren. Das ist sehr, sehr absturzgefährdet, weil das sich ja jeden Tag ändert. Und gleichzeitig probiert die Schweiz auch mehr Handel zu betreiben mit China. Das ist auch eine heikle Sache, gerade im Zusammenhang mit dem Projekt, sich mit der USA zu einigen. Und da bleibt einfach die EU als Wertegemeinschaft, als demokratischer Block in dieser unsicheren Welt. Und es gibt echt keinen anderen Weg, als näher an die EU bis hin zum Beitritt zu gehen.
Aber auch wenn ihr zwei euch jetzt dafür stark macht in der politischen Debatte, ist das absolut kein Thema.
Das ist so. Und das ist eigentlich, also der EU-Beitritt ist, da haben wir ein Denkverbot hier in der Schweiz. Nämlich eben nach dieser Niederlage von dieser Initiative und mit dem ständigen Angriff von der SVP, das muss man lassen, das haben sie wirklich erfolgreich gemacht, ist das Thema EU-Beitritt verschwunden aus der politischen Debatte. Es ist so fest verschwunden, dass nicht mal die europäische Bewegung Schweiz wagt, auf ihrer Homepage das zu verlangen, oder? Und das ist ein Fehler in der heutigen geopolitischen Lage, wo wir jetzt sind.
Absolut, das sehe ich genau gleich. Ich glaube, nochmal zurück zu 92. 92 hat ja der Christoph Blocher als ganz grossen persönlichen Sieg verkauft, immer. Und weil der Sieg tatsächlich da war, ist es nicht ganz so groß gewesen, nämlich das Volksmehr war, glaube ich, bei 50,3% gewesen. Aber er hat das immer so verkauft und ich glaube, ein Lebensziel von Christoph Blocher war, keine Annäherung von der Schweiz an Kolonialherren, wie er das nennt, von der EU. Und diese Position hat eigentlich die politische Debatte vor sich angetrieben und darum getraut sich niemand mehr, wirklich niemand mehr, den EU-Beitritt vor. Das, was ich vorher gesagt habe, dass wir über andere Aspekte vom Projekt EU reden, nicht nur über die wirtschaftspolitischen, sondern eben die friedenspolitischen, auch die wertepolitischen Fragen, das wäre die Grundlage, dass wir nachher ernsthaft über den EU-Beitritt diskutieren könnten. Ich persönlich würde, wenn ich morgen darüber abstimmen müsste, ja stimmen. Unter dem Vorbehalt, dass ich hoffe, die EU würde sich direkt demokratisch noch ein bisschen mehr entwickeln, ein bisschen mehr Richtung Schweiz, dass wir mehr Abstimmungen hätten, mehr, meinetwegen, ein halbwegs vernünftiges Initiativrecht oder ein Referendumsrecht würde einführen.
Über einen EU-Beitritt werden wir noch sehr lange nicht abstimmen, stattdessen voraussichtlich 2028 über die bilateralen 3 Verträge, die 800 Seiten lang sind. Bis jetzt haben sie nur ausgewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier dürfen anschauen. Letzten Mittwoch hat der Bundesrat jetzt beschlossen, dass ab sofort alle National- und Ständeräte dürfen, die Lust haben. Wir können noch nicht reinschauen. Aber vor der Sommerpause wird der Vertrag dann noch veröffentlicht. Wird das also eure Sommerferienlektüre?
Ich hoffe, es wird sicher eine schwere Kost. Ich hoffe, dass ich damit durchkomme, bevor ich in die Ferien gehe.
Ich würde statt einem bilateralen Vertrag ein paar Grundlagentexte von der EU selber lesen, dass ich wirklich verstehen würde, wie die EU funktioniert.
Bis zu der Sommerferien haben wir alle noch viel zu tun, auch die Schweizer Politik. Das war sie, die 6. Ausgabe vom neuen Republik-Polit-Podcast-Sondersession. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen auf audio.republik.ch. Hören uns wieder in 2 Wochen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und vielen Dank euch zwei, Lukas Häupli und Priscilla Imboden, fürs Mitdiskutieren.
Merci dir.
Merci dir.